Unerhört frei sollte sie werden, die Welt. Die Daten, die Waren, die Geschlechterrollen, der Wohnsitz, alles im Fluss, lieber fluid als rigid. Der Kompass zeigte einige Jahre zuverlässig gen Fortschritt. Doch inzwischen hat die Zukunft ihre Richtung geändert. Die Kräfte des Gestern meldeten sich zu Wort. Jene Stimmen, die voller Ressentiments sind, frustriert oder zornig, sich vom Tempo der Globalisierung abgehängt oder übervorteilt fühlen. Das Maximum an Freiheit erleben sie als Bedrohung. Sie wollen zurück in die Übersichtlichkeit der Nationalstaaten. America first lautet zum Beispiel so eine typische Parole. Donald Trump bietet einfache Lösungen in komplizierter Weltlage an. Und die Mehrheit der US-Amerikaner jubelt ihm zu, dem starken Mann. Er wird's schon richten. Seit geraumer Zeit haben die Strongmen Hochkonjunktur in aller Welt. Wir fragen heute, wie kommt's? Der Kultursoziologe Ulrich Bröckling und die Medienwissenschaftlerin Dorna Safayan, beide von der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, haben sich eingehend mit diesem schillernden Phänomen befasst. Ihre Erkenntnisse und die von anderen Stimmen aus der Forschung kann man in einer Ausgabe der Zeitschrift des Hamburger Instituts für Sozialforschung Mittelweg 36 nachlesen. Aber man kann auch jetzt was hier im Kulturleben erfahren, denn beide sind mir zugeschaltet. Einen schönen Nachmittag, Frau Safayan.
Schönen Nachmittag.
Und hallo, Herr Bröckling.
Ja, hallo nach München.
Die Strongmen sind ein in diesem knappen ersten Viertel des 21. Jahrhunderts weltweit zu beobachtendes Phänomen. Der Gründe gibt es sicher viele, aber es ist schon auffällig, dass die starken Männer gerade jetzt in diesen 2,5 Jahrzehnten Hochkonjunktur haben. Was sind denn so mal im ersten Angang die entscheidenden Faktoren, die zu dieser Massierung geführt haben?
Ja, bei den starken Männern handelt es sich ja um eine Form des Politischen, die sehr auf bestimmte Personen, eben auf diese starken Männer abgestellt ist. Also eine personalisierte Politik, das ist das eine. Und das andere, dass diese Figuren in einem enormen Maße polarisieren. Und das entspricht natürlich auch den Fraktionen, den Brüchen, den Polarisierungen, die es in den Gesellschaften gibt, in denen sie als politische Führer agieren. Also wir haben eine polarisierte Gesellschaft, zumindest in vielen Ländern, in denen einfache Lösungen und Lösungen, die von Einzelnen für irgendwie besonders extraordinär gehaltenen Personen erwartet werden.
Und Lösungen braucht man, weil es viele Krisen gibt. Finanzkrise hatten wir, die sogenannte Flüchtlingskrise, die Klimakrise. Das spielt wahrscheinlich auch eine Rolle.
Ja, zumindest ist das etwas, was diese starken Männer in enormem Maße bewirtschaften. Sie beschwören geradezu die Krisen, um sich selbst als diejenigen dann präsentieren zu können, die diese Krise lösen können, diese Krisen lösen können.
Wobei es gibt eine Krise, die die starken Männer gern ignorieren, die Klimakrise. Die wird eigentlich dann eher beiseite geschoben.
Ja, das stimmt deshalb, weil das eine Krise ist, für die es auch keine einfachen Lösungen gibt und für die es vor allen Dingen nicht so einfach ist, Schuldige zu finden, die man dafür verantwortlich machen kann. Und genau darauf beruht ja diese Politik der starken Männer, Feinde zu benennen, Schuldige zu identifizieren, das Establishment oder andere Regierungen. Wenn Sie an Trump denken, ist das insbesondere jetzt die Gegnerschaft zu China oder in anderer Weise auch zu Russland. Also eine sehr starke Polarisierung, die von diesen Personen ausgeht.
Was ja oft auch ins Feld geführt wird, Frau Safayan, ist, dass es was mit dem Verlust von Privilegien zu tun hat. Also es gibt einen Teil der Menschheit, die lebte in einem heteronormativen, patriarchalisch geprägten Weltbild eigentlich ganz gut. Die wollen das gerne zurück und das ist so, sag ich mal, ins Rutschen geraten oder wird zumindest angezweifelt, völlig zu Recht. Und die starken Männer sind eigentlich der Typ, der dagegen hält. Also spielt das auch eine Rolle, dieses gängige Erklärmuster in Ihren Augen?
Was auf jeden Fall eine Rolle spielt, sind Statusängste, die von den starken Männern adressiert werden. Ja, das kann natürlich auch mit dem Verlust eines gängigen Bildes von Männlichkeit zu tun haben. Und darauf reagieren starke Männerfiguren wie Donald Trump, der ehemalige brasilianische Präsident Bolsonaro war auch so ein Typ, mit Erlöser- und Rettererzählungen, die distinkt maskulin akzentuiert werden. Insofern würde ich sagen, das ist sicherlich nicht die einzige Ursache, aber das Spielen mit Untergangsängsten und das Beschwören derselben und das Reagieren darauf mit grandiosen Aufstiegserzählungen und Fantasien spielt definitiv eine Rolle.
Ich werfe noch zwei Namen in die Runde. Erdogan, Orban. Wir haben es, glaube ich, bei den Strongmen mit einem Begriff zu tun, den wir getrost erstmal nicht zu gendern brauchen. Wobei, es sind zwar fast ausschließlich Männer, aber es gibt auch noch Marine Le Pen, es gibt Giorgia Meloni, vielleicht sogar bei uns Alice Weidel, die man dazu zählen könnte. Sind das weibliche Ausnahmen oder wie passen die ins Bild?
Männlichkeit ist ja etwas, was wir aus den Gender Studies wissen, nicht am biologischen Geschlecht hängt, sondern das ist auch etwas Performatives, auch eine Inszenierungsform, ist eine Art und Weise des Verhaltens. Wenn wir von einer spezifisch, man sagt heute, toxischen Männlichkeit oder tradierten Männlichkeit sprechen. Und solche Eigenschaften können auch weibliche Figuren haben. Ein Beispiel haben Sie genannt, Marine Le Pen, die durchaus diese Strongman-Eigenschaften bedient, gleichzeitig aber auch ein ambivalentes Bild abgibt, weil sie auch Momente des progressiv Weiblichen bedient, immer mehr, um sich, um ihre Position zu normalisieren in der französischen Gesellschaft.
Aber was wir, glaube ich, festhalten können, bei den meisten Strongmen gehören antifeministische Ausfälle, Frauenfeindlichkeit fest zum Programm, oder?
Ich glaube, dass das auch damit zusammenhängt, dass diese Strongmen immer eine Form des Schwarz-Weiß-Denkens, des Wir gegen die anderen, also eine binäre, gespaltene, zweigliedrige Ordnung und alles, was diesen eindeutigen Zuordnungen, gehört jemand zu uns oder gehört jemand nicht zu uns, ist jemand auf der richtigen oder auf der falschen Seite, alles, was sich diesen eindeutigen Zuordnungen entzieht, gerade auch im Hinblick auf geschlechtliche Identität oder sexuelle Orientierung, also queere Positionen, schwule Positionen, all das wird zum Feindbild gemacht. Es stört das, was diese eindeutige Ordnung im Politischen, aber auch eben in der Ordnung der Geschlechter stört.
Jetzt gab es auch schon im 20. Jahrhundert Strongman, also Stalin wäre einer, Hitler, der ist auch deshalb an die Macht gekommen, weil sich ein Teil der Bevölkerung eine starke Hand gewünscht hat, die es richten wird. Jetzt abgesehen davon, dass Hitler-Vergleiche immer schwierig sind, was unterscheidet die Strongman des 20. Jahrhunderts, aber dann trotzdem auch ganz kategoriell von denen des 21. Jahrhunderts?
Diese zeitgenössischen, heutigen starken Männer sind nicht so eindeutig rein diktatorische Figuren. Es gibt da sehr fließende Übergänge zwischen sagen, demokratischen politischen Ordnungen. Trump ist gewählt worden, Erdogan ist gewählt worden. Manchmal sind es Figuren, wo die Wahlen nicht so ganz mit rechten Dingen zugegangen sind. Es gibt auch rein autokratische oder Einparteiensysteme, in denen Strongmen vorstehen. Also denken Sie an Kim Jong-un oder auch an Xi Jinping in China. Also es ist ein ganzes Spektrum unterschiedlicher politischer Regime, aber es ist doch nicht mehr dieses offene Ablehnen von demokratischen Strukturen, sondern diese starken Männer versuchen gewissermaßen von innen heraus diese demokratischen Ordnungen einerseits zu besetzen und sie andererseits autoritär zu unterhöhlen.
Und was natürlich noch anders ist als im 20. Jahrhundert, damals gab es noch keine sozialen Netzwerke, keine sozialen Medien. Und ich glaube, das spielt auch mit eine Rolle als Instrument bei dem, was Sie gerade beschrieben haben.
Ja, Propaganda läuft heutzutage anders ab. Propaganda adressiert auch Gruppen viel gezielter, partikularer. Und wir haben, das ist auch ein ganz wesentlicher Unterschied, wir haben heute eine Global Audience, die zeitgleich von unterschiedlichen Perspektiven Weltgeschehen mitverfolgen kann, quasi live. Und das führt zu gegenseitigen transnationalen Beeinflussungen solcher zum Beispiel rechtspopulistischer Bewegungen.
Zu diesen starken Männern gehört genau dieses, dass die sich gegenseitig intensiv beobachten, dass sie ihre Kampagnen beobachten, dass sie sich dann auch in ihrem Verhalten, in ihren Selbstinszenierungen, in ihren medialen Strategien aneinander orientieren. Es gibt so Nachahmungseffekte. Das hat mit genau dieser Global Audience und einer globalisierten Medienlandschaft zu tun.
Und darum kann man die eben auch finden, eben als demokratisch gewählt, wie Donald Trump oder Putin, wo die Wahlen eher so organisiert sind, dass er sie praktisch nicht verlieren kann, oder Xi Jinping, wie Sie gesagt haben, im Einparteiensystem.
Genau so ist es.
Gemein ist allen, dass sie einen disruptiven Politikstil pflegen, so beschreiben sie das. Also die schüren Ressentiments gegen etablierte Strukturen, Institutionen, Parteien, gegen das sogenannte Establishment. Was ist für eine offenbar wachsende Zahl an Menschen so attraktiv daran?
Ich glaube, dass es zum einen damit zusammenhängt, dass die demokratischen Regierungen in den Ländern, in denen es solche demokratischen Regierungen gab oder noch gibt, häufig so eine Politik des Weiter-so machen. Also eine Politik, die hofft und auch wenig Alternative hat, als zu hoffen, dass die Art und Weise, Politik zu machen, auch in dieser krisengerüttelten Zeit sich weiterführen lässt. Und ich glaube, da haben viele Menschen Zweifel, ob wir in einer Zeit leben, wo die Strategie weiter so ausreichend ist. Nun bieten die starken Männer jetzt keine Lösungen an für die Probleme, die sich mit weiter so eben nicht lösen lassen. Aber sie bieten immerhin eines an, was manchen eben auch zusagt oder manche veranlasst, diese starken Männer zu wählen oder ihnen anzuhängen. Sie bieten an, dass man seinen Frust ablassen kann, dass man seine Wut ab, dass man seine Ressentiments ausleben lassen. Sie geben eine Lizenz dazu, sich gewissermaßen unzivilisiert zu verhalten. Und wenn man an Trump kann man das sehr deutlich beobachten, dieses konsequent schlechte Verhalten, diese dauernden Regelbrüche, diese Übergriffigkeit Frauen gegenüber, behinderten Menschen gegenüber oder anderen Minderheiten gegenüber, das dient dann als Vorbild. Und wenn Trump dann für so etwas vor Gericht gestellt wird, desavouiert ihn das nicht als einen möglichen Präsidenten, sondern diese Leute, die genau diese Botschaft der Entlastung, der Dezivilisierung, auch der Verrohung aufnehmen, sehen darin sich dann gerade bestätigt. Also diese starken Männer machen in ganz hohem Maße eine Affektpolitik. Sie bedienen Ressentiments und erlauben, sie versprechen keine Lösung der Probleme, aber sie versprechen ihren Anhängern, dass die ihren Wut, ihren Unmut, ihre Ressentiments an Schwächeren ablassen können.
Um die starken Männer wird ja auch meist ein Personenkult betrieben, was umgekehrt bedeutet, dass Gegner dann oft hoffen, würde Putin gestürzt oder hätte Trump das Impeachment nicht überstanden, dann hätte sich das Problem erledigt. Aber geht man damit nicht dem Personenkult und der Selbstinszenierung der starken Männer auf dem Leim, weil man ja damit unterstellt, es läge wirklich alles nur an denen und ihrer Stärke?
Ja, diese Personenkulte sind in der Tat ambivalent. Personenkulte funktionieren ja so, dass die eine Führungsperson dann in den Mittelpunkt gestellt wird und alle anderen, die links und rechts um sie herum sind, die sie unterstützen, die ihnen zuarbeiten, vielleicht auch die mit ihnen konkurrieren oder andere Politiken vertreten, die werden dann erstmal unsichtbar gemacht oder treten in den Hintergrund. Und diese Art von Personalisierung von Politik ist Teil des Problems, das mit diesen starken Männern verbunden ist.
Und auf diese Unterstützer im Hintergrund und das ganze Umfeld kommen wir gleich in einer zweiten Gesprächsrunde. Strongman, die Politik der starken Männer. Unser Thema heute im Perspektivwechsel in Bayern 2 Kulturleben. Im Gespräch die Medienwissenschaftlerin Dorna Safayan und der Soziologe Ulrich Bröckling. In Bayern, da gibt es den Begriff vom Kraftlackel. Mannsbilder, die vor lauter Kraft und Körpermasse kaum noch gehen können, dabei eher Typ Hau drauf. An die starken Männer, die sich seit Beginn unseres Jahrhunderts weltweit in der Politik breit gemacht haben, denkt man da vielleicht zunächst erstmal weniger. Eher an die Kraftmenschen, die früher in Schaustellerbuden auf Jahrmärkten ihre Muskeln spielen und sich bewundern ließen. Sozusagen zur Unterhaltung oder nennen wir es zur Volksbelustigung. Ja, und da tun sich dann doch Parallelen auf zu den Strongmen der Politik. Wir folgen ihrem Treiben zuweilen mit finsterer Verblüffung. Mit grimmigem Staunen nehmen wir ihre Dreistigkeit zur Kenntnis, mit der sie Unwahrheiten in die Welt setzen. Wären die Folgen ihres Handelns nicht so verheerend, es wäre beinahe amüsant. Frau Safayan, Sie haben sich mit dem Strongman als komische Figur befasst. Sie sprechen gar vom Clown, also auch wenn vielen eigentlich das Lachen vergangen ist. Welche Rolle spielt der Unterhaltungswert bei den Strongmen?
Bei einigen Strongman-Figuren eine große Rolle. Das sind meist die populistischen Figuren wie Donald Trump, Silvio Berlusconi, der ehemalige Premierminister Italiens war der Prototyp eines solchen Strongman-Figur. Aber wir hatten ihn auch schon erwähnt, Jair Bolsonaro gehörte dazu oder heute auch der argentinische Präsident Milei hat etwas davon. Unterhaltung spielt insofern diese Form der Unterhaltung, muss man genauer sagen, spielt insofern eine große Rolle, als Komik ein Mittel der Transgression ist, also ein Mittel der Grenzüberschreitung. Komik zeichnet sich dadurch aus, dass sie abweicht, dass sie mit Abweichungen, mit Unpassendem spielt. Ja? Und Unpassendes erscheint immer vor dem Hintergrund einer Norm oder einer Erwartung. Und das ist es eben, was die Strongmen tun. Sie brechen mit sozialen Normen, mit Erwartungen an das Verhalten von Politikern. Sie brechen mit demokratischen Repräsentationslogiken und machen diese lächerlich. Das ist eben dieses disruptive Moment, was ihnen das Image eines Souveräns, das Image von Handlungsmacht vermittelt. Ja? Also sich anzumaßen, demokratische Prozesse zu durchbrechen und diese lächerlich zu machen, ist eine Souveränitätsgeste.
Ulrich Bröcklin hat vorhin schon von Affektpolitik gesprochen. Sie bringen das auch in Zusammenhang mit der Komik. Sie sprechen von Komik als Affektpolitik. Vielleicht können Sie das nochmal ausführen, was man darunter zu verstehen hat.
Komik ist etwas, was bei dem anderen eine körperliche Reaktion auslöst. Das kennen wir ja alle. Also wir hören einen Witz, wir lachen, wir schmunzeln, fühlen uns vielleicht überrumpelt. Jedenfalls löst das etwas bei uns körperlich aus. Das ist also ein affektives Geschehen. Komik führt auch dazu, dass Stimmungen entstehen, die sich auf andere Menschen übertragen. Also Komik hat die Eigenschaft, Gruppenverhalten synchronisieren zu können. Und das ist ein affektives Geschehen, das nicht ganz kontrollierbar ist, nicht gänzlich kontrollierbar ist. Wenn man über jemanden lacht, kann es auch sein, dass man die Person ist, die als nächstes das Objekt der Komik wird. Das ist ein, wie gesagt, nicht ganz kontrollierbares Geschehen, weswegen solche Strongman-Figuren wie Putin, die nicht in einem demokratischen System operieren, sich nicht gerne dieses Mittels der Komik bedienen.
Nehmen wir mal den Clown par excellence Donald Trump. Also den begleitet der Begriff vom Clown ja, seit er die politische Bühne betreten hat. Hat auch was mit der äußeren Erscheinung zu tun, die bizarre Frisur, die unförmigen Anzüge. Schon seine erste Bewerbung um die Präsidentschaft, als er die bekannt gab, titelte eine Zeitung: Clown will Präsident werden. Und Promis von Michael Moore bis Robert De Niro betiteln Trump immer wieder als Clown. Der Spiegel hat Anfang 2016 gefragt, kann ein Clown Präsident werden? Also der Clown ist ja eigentlich so der dumme August. Wollen die Strongman Clown uns auch vielleicht bewusst unterschätzt werden? Ist das Camouflage, weil man sie erstmal nicht für voll hält?
Ich glaube, dass es nicht unbedingt Camouflage ist, sondern dass es eine Strategie im Rahmen einer Ökonomie der Aufmerksamkeit ist. Donna Safarian hat gerade schon von den Grenzverletzungen gesprochen. Wenn jemand dauernd in seinem kommunikativen Verhalten Grenzen verletzt, indem er Üblichkeiten nicht beachtet, indem er die Regeln von Höflichkeit, eines zivilisierten Umgangs miteinander nicht beachtet, querschießt, völlig erratische Entscheidungen trifft, dann führt das dazu, dass man jeden Morgen die Zeitung aufschlägt oder im Internet schaut und erstmal schaut, was hat er denn heute wieder gesagt oder was hat er denn heute wieder entschieden. Und genau mit dieser Strategie der permanenten Irritation, die eine Figur wie Trump erzeugt, bindet er die Aufmerksamkeit bei seinen Anhängern und Anhängerinnen sowieso, aber auch bei denen, die ihm kritisch gegenüberstehen, auch bei seinen Gegnern und Gegnerinnen bindet er die Aufmerksamkeit, weil man sich diesem Sog, das genau verfolgen zu wollen, was diese Figur da schon wieder verbrochen oder getan hat, sich kaum entziehen kann. Ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern. Für mich war die Erfahrung in der ersten Amtsperiode von Trump tatsächlich so, dass ich morgens die Zeitung aufgeschlagen habe und ich wusste schon, ich werde da nichts Neues erfahren über Trump. Aber ich habe trotzdem dann die Nachrichten gelesen, was er da gerade am Tag zuvor gesagt hatte. Und genau diese Form des Bindens von Aufmerksamkeit, das ist etwas, was ja nicht zuletzt für die sozialen Medien und in den sozialen Medien ganz fundamental wichtig ist. Denn dort geht es darum, Aufmerksamkeit auf den Plattformen zu binden. Und genau das bedient eine Figur wie Donald Trump.
Dem, was Ulrich Bröcklin gerade gesagt hat, möchte ich noch zwei Punkte hinzufügen. Einerseits geht es um Aufmerksamkeitsökonomie, richtig. Es geht aber auch darum, ambivalent zu kommunizieren. Das heißt, indem ich Komik nutze als Mittel der Kommunikation, kann ich Grenzen verschieben und gleichzeitig immer wieder sagen, so war es gar nicht gemeint. Das schützt auch vor Kritik. Also es ist eine Form, Grenzen in der Gesellschaft, Grenzen des Sagbaren zu verschieben und sich gleichzeitig vor Kritik zu schützen, indem man sich hinter der Ambivalenz versteckt. Und ein anderer Aspekt, der mir auch sehr wichtig ist bei Komik, ist der Begriff der Authentizität. Figuren wie Donald Trump werden von ihrer Anhängerschaft als authentisch wahrgenommen, beschrieben, als echte Figuren. Was heißt das? Das heißt, dass man mit ihnen Imaginationen von Natürlichkeit, von Naturwüchsigkeit, von etwas Ursprünglichem verbindet und damit auch wiederum den Eindruck von Sicherheit verbindet, nämlich der Sicherheit, dass das Gesagte und das Gemeinte identisch seien. Die Idee, dieser Mann trägt sein Herz auf der Zunge. Dem steht gegenüber das Bild der Gegnerschaft, die als inauthentisch markiert wird, als kalkuliert, als strategisch, als planerisch vorgehend, als Trump würde sagen, verlogen.
Und Trump war ja vor seiner steilen Karriere tatsächlich so eine Art Fernsehclown in The Apprentice. Auffällig ist, dass eine Reihe von politischen Figuren aus der Komik kommen. Also Beppe Grillo von der populistischen italienischen Fünf-Sterne-Bewegung. Der ukrainische Präsident Zelensky ist vielleicht kein typischer Strongman, aber auch der war früher im früheren Leben Komiker. Ist das Zufall oder sehen Sie da ein Muster?
Also ich möchte jetzt daraus keine These entwickeln, aber es geht natürlich mit einer gewissen Medienkompetenz einher. Auch Berlusconi war Medienmagnat oder Medienmogul, wie auch immer man das bezeichnen möchte. Man könnte darauf schließen, dass es eben auch einen neuen Typus im 21. Jahrhundert des Celebrity Strongman gibt. So in die Richtung würde ich denken.
In den USA hat Trump jetzt sein Kabinett zusammengestellt und wieder war vom Clown die Rede. Im Spiegel hieß es dazu, wenn man einen Clown wählt, bekommt man einen Zirkus. Elect a clown, expect a circus ist offenbar ein US-amerikanisches Sprichwort, kannte ich bisher nicht, aber passt. Womit wir bei dem Inner Circle der Strongman wären. Herr Bröckling, was macht diesen Zirkus um den Clown rum aus? Was hält den zusammen?
Es gibt in der Regel bei den Strongmen einen wirklich inneren Kreis, die unmittelbaren Gefolgsmänner, die ja dann auch die entscheidenden Positionen im politischen Leben dieses Regimes ausfüllen. Und das Gruselkabinett, das Trump da in den letzten drei Wochen präsentiert hat, das sind ja auch Leute, die aus dieser unmittelbaren Gefolgschaft stammen. Das heißt, das sind Personen, die sich demonstrativ hinter ihn gestellt haben, die immer wieder ihre Treue, ihre Loyalität zu ihm bewiesen haben. Und diese Beziehung zwischen diesen unmittelbaren Gefolgsleuten und dem starken Mann ist auch eine Beziehung, die wechselseitig auch so etwas Paranoisches hat. Auf der einen Seite haben die Gefolgsmänner, meist handelt es sich ja um Männer, nicht nur, Angst, verstoßen zu werden. Und diese Strategie, diese Politik des Entlassens, you are fired, mit der Trump ja auch bekannt geworden ist, zeigt auch, dass sie Grund haben, Angst zu haben, aus dem Wohlwollen, aus der Unterstützung durch den Strongman herauszufallen. Das führt zu einem wechselseitigen Misstrauen unter den Gefolgsleuten, führt zu Versuchen, sich zu überbieten in Treuebekundungen, in Loyalitätsbekundungen. Das ist die eine Seite. Und auf der anderen Seite kann kein Strongman sicher sein, dass es da keine Palastrevolution gibt. Da gibt es auch immer die Angst des Strongman, dass ihn seine unmittelbar Gefolgsleute entmachten könnten, um sich selbst dann an die Spitze zu sehen. Dann gibt es aber auch diesen weiteren Kreis der Anhängerschaft bis hin zu denen, die jetzt zum Beispiel in den USA Trump gewählt haben. So, und da ist das Verhältnis zwischen dieser weiteren Anhängerschaft und dem Strongman in dem Sinne, wie das Trump-Schlüsselwort, das ist ein Deal. Man macht einen Deal, der Strongman macht ein Angebot und findet dafür ein Publikum, das genau das will, genau dieses Bedienen der Ressentiments, dieses Moment, dieses große Du darfst, was er mit seinen eigenen Regelübertretungen, seinen eigenen Grenzverletzungen auch an seine Anhängerschaft vermittelt. Genau das ist der Teil des Deals. Und umgekehrt sieht die Anhängerschaft sich in dieser Figur bestätigt, genau das nun auch tun zu dürfen, so zu sprechen, so zu handeln zu dürfen, solche Grenzen verletzen zu können, wie dieser große Mann, dieser starke Mann es tut.
Lassen Sie uns zum Ende nochmal zum Anfang zurückkehren. Da habe ich Sie beide gefragt, wie kommt es, dass die starken Männer zu Beginn des 21. Jahrhunderts Hochkonjunktur haben? Zum Schluss frage ich, müssen wir jetzt dauerhaft mit ihnen leben oder kriegen wir die irgendwie wieder los? Also mir ist klar, da wird es keine schnellen Lösungen geben und schon keine, die pauschal für alle gilt. Da sind die Unterschiede in den einzelnen Ländern dann doch zu groß. Aber gibt es da Ansätze?
Bolsonaro ist abgewählt worden, Trump ist auch 2020 abgewählt worden. Die Peace-Regierung, die ja auch in vieler Hinsicht vielleicht nicht so starke Männer hatte, aber doch diese Form des Populismus vertreten hat, in Polen ist abgewählt worden. Also es gibt auch Länder, in denen diese starken Männerpolitiken zumindest zeitweise jetzt wieder zurückgedrängt worden. Aber auf der anderen Seite ist Trump jetzt eben dann mit großer Mehrheit wiedergewählt worden. Also es gibt auch diese Seite. Also es ist ein vielleicht offenes Rennen. Es ist in vieler Hinsicht sieht es danach aus, dass die populistischen Kräfte im Moment Oberwasser gewinnen und die demokratischen Kräfte, die auf das Rule of Law setzen und die auf geregelte Verfahren und demokratischen Streit und demokratisches Aushandeln setzen, dass die im Moment eher im Hintertreffen sind. Aber das muss nicht so bleiben.
Ein Wahlsieg wie der von Trump oder auch der Erfolg der FPÖ unter Herbert Kickl in Österreich, der auch gern so ein Strongman wäre, wie es Jörg Haider in Kärnten war, dessen Spin-Doktor Kickl war, das wird hierzulande von der AfD beklatscht. Die haben also auch, glaube ich, ein Faible für starke Männer, auch wenn bei ihnen nicht der eine starke Mann gerade vorne dran steht. Aber bei uns könnte man sagen, in Deutschland geht es vielleicht nicht ums Loswerden, sondern ums gar nicht erst Bekommen von Strongman-Politics. Also wenn es schon schwer ist, sowas wieder loszuwerden, wie kann man es verhindern, dass es gar nicht erst so weit kommt? Sie haben gesagt, die inszenieren sich oft auch zu einer Alternative zum Weiter-so. Heißt das, Man muss selber eine Alternative zum Weiter-so-werden, also die etablierten Parteien, aber eben in einer anderen Form, in einer tragfähigen Form?
Ja, diese starken Männerpolitiken versuchen ja, die Vergangenheit als Zukunft zu proklamieren. Also die Programme, die sie aufstellen, Make America Great Again, ist ja das Programm einer Rückkehr in die Vergangenheit. Ich hatte gesagt, die demokratischen Parteien sind in vieler Hinsicht eher Politiken des Weiter-so, die also auch die Gegenwart verlängern wollen. Das heißt, dass sie auch kein Verständnis von einer Zukunft haben, von einer Zukunft, die sicher in vieler Hinsicht krisenhaft sein wird. Denken wir nur an die Fragen des Klimawandels, auch die in vieler Hinsicht disruptiv sein wird. Wir werden möglicherweise auch mit katastrophischen Zukünften zu tun haben. Aber sich darauf einzustellen, offen zu sein für eine Zukunft, von der wir noch nicht wissen, wie sie sein wird, das ist etwas, was, glaube ich, demokratische Politiken erst noch viel stärker lernen müssen. Da sind diese populistischen Politiken mit dieser Rückwärtswendung, nicht im Sinne von konstruktiven Lösungen, doch einen Schritt im Moment voraus.
Es ist wirklich schwierig, hier quasi Politikberatung live zu machen und Vorschläge zu bringen, wie sich das verhindern ließe. Faktisch vielleicht ein Punkt. Es wird sehr entscheidend sein, die Frage, ob politische Parteien der Mitte es schaffen, zusammenzuarbeiten angesichts der Herausforderungen, die sich durch solche Parteien oder den Zuspruch für solche Parteien wie die AfD zunehmend stellen. Also wie schafft man es in einem zunehmend fragmentierten Parteiensystem mit schwierigen Wahlergebnissen Koalitionen zu bilden, die handlungsfähig sind und der Bevölkerung auch vermitteln, dass Politik Veränderungen bewirken kann? Das ist, glaube ich, ein sehr entscheidender Faktor dafür, dass solche anderen Parteien, die wir uns jetzt nicht an der Macht wünschen, auch nicht an die Macht gelangen. Das ist ein kleiner Punkt, den ich erwähnen möchte.
Strongman Politics, die Politik der starken Männer. Zu Gast im Kulturleben waren die Medienwissenschaftlerin Dorna Safayan und der Soziologe Ulrich Bröckling von der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg. Ihre Erkenntnisse kann man in der Zeitschrift des Hamburger Instituts für Sozialforschung Mittelweg 36 finden. Titel des entsprechenden Heftes: Starke Männer, Figuren disruptiver Politik. Frau Safayan, Herr Bröckling, vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Vielen Dank.